Später drang der Geruch von gebratenem Fleisch in ihr Versteck. Ihr wurde schlecht bei dem Gedanken an eine Mahlzeit. Mit Einbruch der Dunkelheit machte sich eine spürbare Unruhe unter den Männern breit und der Wortführer verfiel wieder in seinen rauen Befehlston. Das Mädchen spürte, wie ihr die Angst von neuem die Kehle zuschnürte, als die beiden Lehrer anfingen zu spekulieren, was als nächstes geschehen würde. »Sie werden den Hof in Brand setzen«, flüsterte der Ältere. »Dann bleibt uns nur, diesen Teufeln in die Arme zu rennen oder bei lebendigem Leib zu verbrennen«, gab der andere zurück. »Still jetzt!« Die Mutter fiel ihnen schroff ins Wort und stimmte leise ein jiddisches Lied an.
»Oi, wie fein wird es sein, oi, 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 oi.«
Das Mädchen schloss die Augen zu der vertrauten Melodie und sah ihren Vater, wie er singend durch die Küche tanzte und dabei das Geschirr abtrocknete. Die Töne und Erinnerungen legten sich wie ein tröstendes Tuch über ihre Angst. Endlich verstummten die Stimmen der Plünderer und das Knirschen ihrer Stiefel verhallte im angrenzenden Wald. Niemand im Versteck wagte zu sprechen. Bei jedem noch so kleinen Geräusch zuckten alle zusammen und fürchteten, die Männer würden zurückkehren. Aber nichts geschah. Nur die Wölfe in den Wäldern stimmten ihren traurigen Gesang an. Sie dachte an Shimon und seine letzten Worte, wie er gestorben war. Wie die Flamme einer Kerze, die von einem Windstoß ereilt wurde. Erschrocken richtete sie sich auf und versuchte, die Bilder zu verdrängen. Sie würde alles in ihrem Tagebuch festhalten und die Gesichter der Männer zeichnen und wenn der Krieg vorbei war, mit ihrem Vater zur Polizei gehen. Diese Scheusale mussten bestraft werden. Am nächsten Morgen schlich ihre Mutter aus dem Versteck und brachte Wasser, einen Becher Milch und etwas Brot. Die Männer hatten die Kuh und ein paar Vorräte zurückgelassen. Nachdem sie wieder bei Kräften waren, nötigte die Mutter die beiden Lehrer nach draußen, um die Leichen beiseite zu schaffen. Widerwillig baten sie die Toten in einem leeren Kellerraum auf, wo die Wildtiere den Geruch der Verwesung nicht wittern konnten. Gegen Nachmittag weckte ihre Mutter sie mit einem langen Kuss auf die Stirn aus einem unruhigen Schlaf und deutete auf die Bretterwand zum Hof. Als sie einen Blick durch einen der Schlitze wagte, entdeckte sie das Schweinchen, wie es grunzend auf dem Kompost wühlte. Vor Freude stiegen ihr Tränen in die Augen. »Es hat sich in dem alten Hühnerstall versteckt«, sagte die Mutter und kam flüsternd näher. »Und unsere beiden Gelehrten streiten gerade über die Auslegung der Tora. Du weißt schon. Sie wollen es schlachten? Vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, den Winter zu überleben«, sagte die Mutter. »Und den Krieg. Und dann gehen wir nach Hause?« »Sobald die Wege und Flüsse frei sind von Eis und Schnee.« »Und Papa?« Die Mutter wandte ihren Blick zur Seite. »Eines Tages wird er vor unserer Tür stehen. Und dann feiern wir ein großes Fest.« Sie klammerte sich fest an die Mutter und schluckte eine Träne. »Vater mag aber keine großen Feste.« »Dann eben ein kleines«, sagte die Mutter und zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht.
Yosemite National Park, Kalifornien, USA. Unter ihr fiel der Fels beinahe 1000 Meter senkrecht in die Tiefe. Die Haut an ihren abgeschürften Fingerkuppen brannte wie Feuer. Ihre Unterschenkel zitterten. Bald hatte sie es geschafft. Carla griff in das Chalkberg an ihrem Klettergurt und tauchte die verschwitzten Hände nacheinander in das verbliebene Magnesiumpulver, um an den letzten Griffen nicht abzurutschen. Am frühen Morgen hatte sie sich allein und ohne technische Hilfsmittel in die schwierige Route gewagt. Free Solo. Ohne jedwede mediale Aufmerksamkeit oder Sponsoren, die ihr außergewöhnliches Vorhaben sicher ohne Mühe auf den Plan gerufen und ihren Namen auf die Titelseiten der Gazetten gebracht hätte. Doch das war nie ihre Motivation dafür gewesen, sich an den schwierigsten Kletterrouten zu versuchen. Anfänglich hatte sie im engsten Freundeskreis noch über ihre wahren Beweggründe gesprochen. Aber niemand, mit Ausnahme ihres Bruders, hatte sie auch nur annähernd verstanden. Die Reaktionen schwankten zwischen völliger Ablehnung, wie kann man nur so leichtfertig sein Leben riskieren, und verständnisloser Begeisterung. Du bist echt die krasseste Frau, die ich kenne. Aber daran dachte sie in diesem Augenblick nicht. Auch nicht an die permanente Gefahr, in der sie sich befand. Ein einziger Fehlgriff, ein Abrutschen, das Ausbrechen eines Griffes oder Trittes, ein unvorhergesehener Muskelkrampf, ja sogar ein Hustenanfall konnten das Ende bedeuten. Sie dachte nur daran, was als nächstes zu tun war. Linker Arm. Rechtes Bein, rechte Hand. Die nächste Bewegung musste die richtige sein. Zentimeter für Zentimeter. Carla atmete tief durch, schloss die Lider, um die Schwierigkeiten des letzten Abschnitts vor ihrem inneren Auge zu visualisieren. 4-mal war sie die Route mit Freunden geklettert. Gesichert und immer mit dem Ziel, es eines Tages allein zu schaffen. Ohne Seil und doppelten Boden. Sie befand sich jetzt unterhalb des Ausstiegs der Kletterroute The Nose am El Capitan, einem der markantesten Felsvorsprünge der Welt, mitten im Yosemite-Nationalpark. Seine glatten, imposanten Granitwände machten die ausgesetzte Wand zu einem wahren Mekka für Extremkletterer. Nach der Erstbesteigung von Warren Harding, Wayne Mary und George Whitmore, die 47 Tage gedauert hatte, das war 1958 gewesen, fielen Horden von Wagemutigen über die Wände des Wahrzeichens des Nationalparks her. Seither hatten zahlreiche Nachahmer dem Berg unzählige Bohrhaken verpasst, um ihn halbwegs sicher bezwingen zu können. Viele Kletterenthusiasten lehnten diese Art des technischen Big-Wall-Kletterns kategorisch ab. Ihre Ethik, eine Felswand möglichst frei und mit minimalster technischer Kletterei zu bezwingen, setzte sich erst viel später durch. Beinahe 20 Jahre vergingen, bis die Westwand des El Capitan zum ersten Mal frei begangen wurde. Und weitere 15, bis die amerikanische Bergsteigerin Lynn Hill eine der schwersten Routen an diesem beeindruckenden Monolithen ohne technische Hilfsmittel kletterte. Genau diese Route hatte Carla sich vor Jahren in den Kopf gesetzt. Und bald, nein, gleich hatte sie es geschafft. Jetzt nur bei der Sache bleiben. Eins sein mit den winzigen Felsvorsprüngen, Rissen und Kanten. 100% Carla. Das letzte behutsame Aufrichten aus dem linken Bein, den Druck ihres gesamten Körpers vertikal auf der Reibungsfläche ihres Kletterschuhs. Die Finger ihrer rechten Hand näherten sich einer kleinen Ponderosa-Kiefer, direkt am Ausstieg auf das Hochplateau, den Gipfel des El Capitan. Dann passierte es. Die Reibungssohle ihres rechten Kletterschuhs rutschte nach unten weg. Ein winziges Stück Moos oder ein Schweißtropfen vielleicht. Ihr Körper katapultierte sich unkontrolliert um die Längsachse nach hinten und zog sie förmlich aus der Wand. Carlas linkes Bein hielt zitternd dagegen. Nur ein Fingerendgelenk ihrer linken Hand steckte noch in einem winzigen Loch, an dem jetzt beinahe ihr ganzes Gewicht hing. Carla versuchte verzweifelt in die Ausgangsstellung zurückzudrehen, aber der schräg überhängende Fels und die Schwerkraft machten diese Korrektur unmöglich. Lange würde sie diesen Griff nicht halten können. Geistesgegenwärtig drehte sie auf die andere Seite und hing jetzt mit dem Rücken zur Wand in der Luft. Die Finger ihrer rechten Hand suchten verzweifelt nach Halt. Endlich ertastete sie einen winzigen Vorsprung, der 4 Fingern Auflage bot. Carla näherte sich langsam mit ihrer linken Ferse der Wand und verstärkte bedächtig den Druck, bis der Zug an ihrem Finger endlich nachließ. Dann wagte sie die Drehung zurück an die Wand. Es war Glück oder Instinkt, vielleicht auch beides zusammen, dass ihre linke Hand in dieser Dynamik einen senkrechten Riss zu fassen bekam. Breit genug, die Finger bis zum Grundgelenk darin zu verklemmen. Das genügte auch für die rechte Hand. Im Wechsel, stets eine Hand über der anderen in den Riss verkeilt. Carla atmete tief durch, während ihr Leben an ihren blutenden Händen hing. Nur noch eine Körperlänge. Dann war sie oben. Zitternd erreichte sie den Ausstieg. Überwältigt von Glücksgefühlen ballte sie die Fäuste und brüllte sich die ganze Anspannung aus der Seele. Sie hatte es geschafft. Einmal mehr war sie über sich hinausgewachsen. Obwohl sie kein besonders religiöser Mensch war, fühlte sie sich in diesen Momenten dem Universum näher als sonst. Ein unbeschreibliches Ja zu allem, was ihr Erde und Schöpfung bedeuteten, durchflutete heiß und kalt ihren geschundenen Körper und Geist. Carla ließ sich rücklings zu Boden fallen und spürte eine tiefe Verbundenheit mit allen Tieren und Pflanzen, mit Berg und Tal, Licht und Schatten, den Menschen und sogar den Dämonen, die ihr seit dem Unfall der Eltern unaufhörlich nachstellten. Alles war auf unerklärliche Art und Weise friedlich miteinander vereint.